Soeben habe ich ein inszeniertes Gleichnis erlebt. Und ich habe wieder etwas dazu gelernt. Denn die Gleichnisse Jesu in den Evangelien, die haben mich schon lange fasziniert. Und deshalb möchte ich euch heute einladen, ein bestimmtes Gleichnis mal mit mir zu lesen in Matthäus im 25. Kapitel. Matthäus 25, da haben wir drei Gleichnisse. Es beginnt hier mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dann haben wir das von den anvertrauten Zentnern und schließlich vom Weltgericht. Und wir konzentrieren uns heute mal auf die Mitte dieser drei Gleichnisse. Und ich lese ab Vers 14 mit euch zusammen in euren Bibeln. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen, und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Trat's Herr zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 dazu. Und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, da ich habe damit 5 weitere Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. In dem inszenierten Gleichnis, was ich hier eben mit den Kindern miterlebt habe, habe ich das so verstanden, es ging um Geld. Es waren 3 Euro. Habe ich das richtig gehört? Ja. Heute geht es mal im Thema um Geld. Und deshalb lautet das Thema Geldschirm gegen Lebensweisheit. Gegründet auf den Spruch Salomos in Prediger 7, Vers 12. Denn wie Geld beschirmt, so beschirmt auch Weisheit. Aber Weisheit erhält das Leben dem, der sie hat. Heute reden wir also von Geld, von viel Geld. Täglich hören wir ja Nachrichten, in denen von sehr viel Geld die Rede ist. Millionen scheinen ja wohl in jedermanns Tasche zu liegen, aber ich höre nur etwas noch von Milliarden, worunter ich mir nichts vorstellen kann. Die kann ich nicht wegschleppen. Die kann man höchstens auf einen Zettel schreiben und den von Schreibtisch zu Schreibtisch weiterschieben. So kommt mir das vor in dieser Welt. Jesus jedenfalls, der macht uns darauf aufmerksam, dass wir einen reichen Vater im Himmel haben. Und da wir an ihn glauben und ihm unser Leben anvertrauen, lassen wir seinen Sohn Jesus zu Wort kommen, um ganz neu darauf zu achten, wie Jesus über viel Geld redet. Der Matthäus, der uns das hier aufgeschrieben hat, war ja bekanntlich, bevor er Nachfolger Jesu wurde, so ein Zöllner, haben wir in der Bibel gelesen. Und wenn der das Wort Geld hörte oder in diesem Fall diese Gleichnisrede Jesu mit anhörte, dann hat er sicherlich ganz große Lauscher bekommen, hat gesagt, jetzt ist er endlich bei meinem Thema. Mal sehen, was er darüber zu sagen hat. Nun, wir haben es gelesen. Matthäus erwähnt in dieser Gleichnisgeschichte sage und schreibe 14 Mal den Ausdruck Zentner. Griechisch Talanton, also daher das Wort Talente. Aber der Luther, der wusste, was Talente sind im Griechischen damals. Darum hat er den Ausdruck Zentner gewählt. Hat jemand von euch schon mal einen Zentner geschleppt? Oft. Oft. Inzwischen sind vor einigen Jahrzehnten schon die Zementsäcke halbiert worden, damit man nur noch 25 Kilo zu schleppen hat. Aber auch daran hat man zu schleppen. Luther nimmt hier den Zentner. Außerdem gebraucht hier Matthäus hier noch den Ausdruck Zinsen und auch einmal den Ausdruck Geld. Zinsen und Vermehrung, das ist das Thema hier. Jahrhundertelang haben wir Christen dieses Gleichnis in der Regel immer geistlich gedeutet. Unter Talenten, dann haben wir immer so erklärt bekommen, versteht man Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns verliehen hat, damit wir haushalterisch damit umgehen können. Und so können wir es auch bei Ellen White in dem guten Buch Bilder vom Reich Gottes lesen. Das ist ein sehr wertvolles Kapitel, 25. Wir sind auch wiederholt darüber belehrt worden, dass wir zu Jesus aufschauen sollen, damit wir durch Aufschauen mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden. Und dabei schauen wir ihm jeweils aus einem neuen Blickwinkel zu und stellen dabei häufig fest, dass der Herr Jesus zuweilen radikale Lehrmethoden anwendet, mit denen er alles scheinbar, was bisher so verstanden worden ist und bekannt ist, einfach auf den Kopf stellt. Und so auch heute und hier bei einer neuen Betrachtung dieser Gleichnisgeschichte. Ich will nämlich hierin mal auf Probleme verweisen, die uns Bauchschmerzen bereiten können. Jesus nennt hier riesige Summen. Talent. Ich habe in dem Bibellexikon nachgeschaut und wenn du hinten in deinem Anhang zur Bibel nachschaust unter Maße und Gewichte, dann wirst du es auch finden, 34 Kilo oder 34, so und so viel. schlepp du mal 34 Kilo weg. Und wenn du dann 5 davon bekommst, ich weiß nicht, wie viele Angestellte du dabei mitbringen musst. Also ein Talent, das ist natürlich damals Kapital. Ein Denar hat nur 4 Gramm, 4,3 oder so. Bring das mal ins Verhältnis zu einem Talent, 34 Kilo im Verhältnis zu 4 Dinar. Alle, die jetzt ihr Handy vergessen haben auszustellen, dürfen es mal benutzen als Rechenmaschine und können das ausrechnen und nachprüfen, ob ich richtig gerechnet habe. Und zwar, ich kam auf über 7.000 Denare für ein Talent. Aber um die Rechenarbeit heute für alle, die noch Kopfrechnen machen können, zu vereinfachen, habe ich mal gesagt, naja, sind 6.000 Denare für ein Talent. Man soll ja bescheiden sein. Wenn jemand 5 Talente als Arbeitskapital bekommt und ein Denar ist der Gegenwert von einem Tagelohn, dann rechnen wir mal. 6.000 mal 5 ist 30.000. Kriegen wir noch im Kopf hin. Bei 6 Arbeitstagen in der Woche und 0 Urlaub im Jahr müsste man so rechnen. 6 mal 52 Wochen, ja, ist, was sagt ein Computer da? Hat keine Ahnung, ihr seid sehr brav. Bei mir steht 312 Arbeitstage. Jetzt müssen wir rechnen, 30.000 geteilt durch 312, richtig, ist 96, sagen wir mal rund 100 Jahre, ja? Wie bitte? Ja. Man müsste also knapp 100 Jahre weiterleben und ununterbrochen ohne Urlaub arbeiten können, um so viel Geld zu erwirtschaften. Zu den 5 Talenten nochmal 5 dazu. Brauchte man also rund 100 Jahre. Sagt mal, von welchen Leuten redet Jesus da? Versuchen wir mal, diese Beträge auf unsere Verhältnisse zu übertragen. Wir sagen heute, dass ein Arbeitsplatz rund 50.000 Euro im Jahr kostet. Wäre ja schön, wenn ich das kriegte, aber wollen wir das mal für unsere Rechenaufgabe vereinfacht so darstellen. Protest dagegen? Angenommen, 50.000 Euro im Jahr? Keiner protestiert. Mal 100 Jahre? 5 Millionen? Die beiden anderen Knechte im Gleichnis erhalten dementsprechend 2 Millionen bzw. 1 Million Euro. Die Leute, die in Jesu Zuhörerschaft dabei waren, waren ja zumeist Arbeiter, Bauern, Handwerker, Fischer, Hausfrauen. Die müssen wohl gedacht haben, jetzt kriegen endlich mal die reichen Geldsäcke ihr Fett ab, weil die sich doch durch unsere Ausbeutung so feist bereichern. Und dann schaffen es die Knechte in diesem Gleichnis, so einen Riesenbetrag bei Lebzeiten zu verdoppeln. Wie bitte? Zu welchem Zinssatz? Wir reden von Wucherzinsen. Ich auch. Wenn ich mein Konto, wie in letzter Woche, tatsächlich, oh, welchen haben wir denn heute, den 23., oh, bis zum Ende des Monats, hat es nicht mehr gereicht dieses Mal. Hab mein Konto überzogen. Du weißt genau, was meine Sparkasse mir dann für einen Prozentsatz aufbrummt. 12, Prozent. Ja? Mit der Angestellten, mit der ich das mal besprochen hatte, habe ich gesagt, jetzt weiß ich endlich, warum die Sparkasse die rote Farbe hat. Die schämt sich rot, weil sie solche, Wucherzinsen nimmt. Dabei wisst ihr, geübten Bibelleser, und habt noch in Erinnerung, weil ihr in 3. Mose 25 gelesen habt, dass in dem Volke Gottes in Israel Wucherzinsen verboten waren. Überhaupt, Zinsen zu nehmen, das macht man nicht. Zu Jesu Zeiten war das aber schon üblich und er erwähnt diesen Ausdruck wie selbstverständlich. Also, irgendwie stimmen die Verhältnisse nicht mehr, wenn man das so mal ganz nüchtern anschaut. Hier stinkt es doch ganz gewaltig. Bei den Zuhörern Jesu müssen viele wohl gedacht haben, das ist typisch Geldadel. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und diese banale Erkenntnis, die wird von Jesus auch noch hier in Vers 29 bestätigt und wiederholt. An welche Art von Herrn denkt man denn hierbei? Wohl an die Geschichte mit dem Propheten Nathan, nicht? Der dem König David wegen seiner kriminellen Abenteuer einen Spiegel vorhielt, in dem er ihm erzählt, ein Reicher, der viele Schafe besitzt, und ein Armer, der nur eines hat. Und genau das nimmt ihm der Reiche gewaltsam ab. Das ist doch ungeheuerlich. Total ungerecht. Also bitteschön, hier haben wir es nicht mit einer guten Nachricht zu tun. Evangelium, so gesehen, fehlt. Am schlimmsten ist jedoch die Charakterbeschreibung dieses Herrn. Der dritte Knecht bezeichnet ihn in Vers 24 wie? Als einen harten Mann. Und das bestätigt der Herr sogar. Solch ein verzerrtes Gottesbild hat Jesus doch sonst nie vermittelt. Die Zuhörer Jesu damals sahen sicher in dem Herrn niemand anders als einen Milliardär, der die meiste Zeit nicht anwesend ist, der viele Sklaven hält und nur ein einziges Ziel verfolgt. Mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr. Und die zwei ersten Sklaven, die werden in dieser Geschichte zwar gelobt, aber sie werden weder befördert noch freigelassen. Davon habe ich nichts gelesen. Diese Art von Herren, die kannte man leider zu gut. Die römische Besatzungsmacht. Ist das der Gott, den Jesus uns nahe bringen will? Hat er nicht in so manchen anderen seiner Gleichnisse erzählt, dass er zum Beispiel der Sämann ist, der freigebig verteilt, ohne eine Gegenleistung? Sagt Paulus, der Apostel, nicht, dass er sein Blut für uns vergossen hat, als wir noch Sünder waren? Bedeutet die frohe Botschaft des Evangeliums nicht, dass man zur Freude des himmlischen Vaters ins Paradies eingehen kann, und zwar ohne Leistungen im Sinne von Kapitalvermehrung erbracht zu haben, eben aus Gnade, wie es unser Jahresmotto auch wieder in diesem Jahr sagt, in Christus ist die Gnade erschienen. Bei diesen zugegebenen, provozierenden Fragen ahnen wir, warum wir Christen traditionell solch ein Gleichnis immer vergeistlicht haben, damit es so schön fromm in unseren Ohren klingt. Und dafür wurde der Ausdruck Talent, der ursprünglich aus der Finanzwelt kommt, umgedeutet in einen unberechenbaren Wert. Gaben und Fähigkeiten sind eigentlich nicht zu berechnen. Aber ursprünglich war unter dem Begriff Talent ein berechenbarer Begriff zu verstehen. Gelder sind jedoch nun mal nicht Fähigkeiten. Versuchen wir zu verstehen. Jesus hat mit seinen verschiedenen Gleichnisgeschichten verschiedene Aspekte seiner Heilswahrheit veranschaulichen wollen. Und da gibt es unter den vielen Gleichnissen hauptsächlich zwei Kategorien, um zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise sagt, und die Einleitung ist dann auch oft so, das Himmelreich ist gleich. Und dann liest du weiter eine Geschichte. Manchmal eine längere, oft eine kurze Geschichte. Da wird das Himmelreich, also das Reich Gottes, beschrieben. Dann aber auch, wie in diesem Gleichnis hier, anders ist die irdische Welt. Das Reich der Menschen, das Reich der gefallenen Menschen. Und hier scheint Jesus die ungerechte Welt zu beschreiben, die wir so tragisch erleiden müssen. Ja, so tickt die Welt. Die rüden Geschäftspraktiken, der Fokus auf die Kapitalvermehrung und die unvorstellbaren Riesensummen bei den Reichen, die doch sowieso nur 10-15% der Bevölkerung ausmachen. Die soziale Schere geht immer weiter auseinander. Wer nicht bei diesem Ausbeutungssystem mithalten kann, der fliegt raus. Der landet irgendwo bei den Obdachlosen unter der Brücke. Denkbar ist doch, dass Jesus nicht das Thema Belohnung und Gericht behandelt, wie in dem Gleichnis davor und auch dahinter in dem Weltgericht, sondern dass Jesus zeigt, dass eine weise Haushalterschaft darin bestehen sollte, zu überlegen, wie man den Status quo in dieser Welt boykottieren kann. Dann wäre der dritte Knecht der weise Mann, der in einem Akt der Rebellion dem Kapitalmarkt die flüssigen Mittel entzieht. Hatte Jesus nicht die Lacher auf seiner Seite, wenn er den Zuhörern, die meistens in der Landwirtschaft lebten und auch von der Landwirtschaft lebten, hier erzählte, wie einer versucht, Geld anzupflanzen, indem er es im Boden vergräbt? Hier trifft das bäuerliche Wirtschaftssystem, das auf Realwert und Austausch beruht, auf das globale Wirtschaftssystem. Oder wie Jesus sagt, auf den Mammon, der nur auf Gewinnmaximierung abzielt. Wenn wir das mal so ansehen, können wir in dem dritten Knecht einen Menschen erkennen, der nicht die Wege dieser Welt mitmachen will. Und dafür erleidet er das Prophetenschicksal. Für Propheten hat die Welt nur Verachtung, Hohn und Spott und am Ende auch nur noch Vertreibung und sogar Mord übrig. So einer, das ist ein Außenseiter, ein Nonkonformist, damit ich auch mal ein Fremdwort gebrauche. Die Herren dieser Welt, die multinationalen Konzerne, die Wirtschaftsbosse, die Bonuseinfahrer der Chefetagen, sie alle erwarten von uns und von dir Treue und harte Arbeit um ihre Profite zu mehren. Das hat uns doch die Bankenkrise gelehrt. Wenn du aber versuchst, ihnen nur das zurückzugeben, was du bekommen hast, dann erleidest du ihre brutale Behandlung. Wahre Haushalterschaft jedoch demonstriert Jesus in der darauffolgenden Gleichnisgeschichte vom Weltgericht. Ich denke, ihr seid so gut damit vertraut, dass ich das jetzt nicht noch einmal ausführlich lesen muss. Wer die Hungrigen ernährt hat, wer Ausländer anständig behandelt hat, wer die Zerlumpten eingekleidet hat, Gefängnisinsassen diakonisch betreut hat und Krankenbesuche gemacht hat, der wird im Endgericht sogar von Gott gelobt und kann das Erbe im Reich des himmlischen Vaters antreten. Die Welt vermehrt Kapital, aber im Weltgericht geht es darum, ob wir Liebe, und zwar christliche Liebe, als Nächstenliebe vermehrt haben, ob wir das Reich Gottes mitgebaut haben. Wenn wir so ansehen, dann können wir in dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern sogar ein Prinzip erkennen, das uns, insbesondere uns Adventisten, aus dem Buch Daniel schon bekannt ist, in seinem zweiten Kapitel und in seinem siebten Kapitel. Es geht da nämlich immer um ein Abnehmen der Werte. Und genau dasselbe haben wir ja auch in den letzten Wochen in unserem Bibelstudium im Zusammenhang mit Schöpfung und Vertreibung aus dem Paradies erkennen können. Die ursprünglichen Werte waren geordnet. Der Mensch als Haushalter über die Schöpfung Gottes ernährt sich von den Früchten und von den Früchten der Bäume. Die Tiere ernähren sich von den Früchten des Feldes. Jetzt geht die Eva spazieren und trifft an diesem bestimmten Baum da, von dem man nicht essen soll, denn wenn man Hunger stindeln will, sind viele Bäume drumherum. Da braucht man diesen ja nicht. Jetzt trifft sie da auf ein sprechendes Tier. Da steht im Text, die Schlange war listiger. Das ist schon ein negativer Ausdruck, List. Und die argumentiert, ha, da staunst du, dass ich so sprechen kann, wie du dich mit deinem Mann unterhältst. Was meinst du, warum? Ich habe von diesem verbotenen Baum gegessen. Jetzt bin ich auf die Stufe des Menschen gekommen. Logik, du hast doch Verstand mitgekriegt von deinem Schöpfer, wenn du als Mensch davon isst. Ihr werdet sein wie Gott. Nun, diese Argumentation zu hören ist eine Sache, aber zu glauben ist eine andere Sache. Glaubst du nicht? Na komm, hier, ich nehme von der Frucht. Ich esse, falle ich tot um? Nein. Also, da kann doch was nicht stimmen. Die Folge ist, hinterher ist die Ernährung des Menschen, der muss mit Mühe und Schweiß sich von der Ackerarbeit ernähren. Und die Tiere, beziehungsweise in diesem Fall die Schlange, steht ausdrücklich da, die muss noch eine Stufe niedriger. Staub fressen ist ein Bild, ist keine biologische Vortragsreihe hier. Das ist der Weg dieser Welt. Die Werte gehen abwärts. Genau das Gegenteil von dem, was uns in der Schule seit Jahrzehnten gepredigt worden ist mit der Evolutionstheorie. Da wird ja immer gesagt, das hat sich vom Niedrigen zum Höheren weiterentwickelt. Die Bibel zeigt ein gegenteiliges Bild. Das geht von höher nach niedrig. Auch in Daniel 2. Die Weltreiche werden dargestellt in Metallen. Fängt an mit Gold, Silber, Bronze, Kupfer, Eisen und zum Schluss landen wir da auch wieder auf der Erde. Ton. Im 7. Kapitel werden die Weltreiche wieder mit Tieren dargestellt. Fängt an mit dem König der Tiere, geht weiter mit dem Bär, Parder und zum Schluss ist da noch so ein unbeschreibliches Scheusal als Monster. In diesem Prinzip scheint mir auch Jesus wieder zu zeigen, es geht abwärts. Erst 5, dann 2, dann nur noch einer. Das ist eine Beobachtung, wenn man Bibel mit Bibel vergleicht. Es geht um ein Abnehmen der Werte. Und so fängt auch Jesus in unserem Gleichnis an und hört mit dem bescheidenen kleinen Wert von 1 auf. Und danach wird es ganz dunkel. Jesus spricht von der Finsternis, sodass die Geschichte mit Heulen und Zähneklappern endet. Das klingt nicht sehr schön. Ich frage euch, ihr Christen und Adventisten, verlief nicht der Lebensweg Jesu auch so? Er auf dem Thron des Himmels in göttlicher Herrlichkeit hat alles aufgegeben, freiwillig. Philipper 2 hat uns das so anschaulich beschrieben, wird ein Mensch, geht weiter hinab, da alle Menschen sterblich sind, nimmt er keinen normalen Tod auf sich. Paulus schreibt, ja, wart gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Es geht immer weiter. Tiefer kann es gar nicht mehr gehen. Vom Herrscherthron im Himmel bis zum Verbrecherkreuz, bis ins Felsengrab auf dieser feindseligen und lebensgefährlichen Erde. Und das alles um unser Willen, um deinetwillen, um meinetwillen. Sollte uns das nicht motivieren, dieses vorbildliche und entsagungsvolle Leben unsererseits mit Selbstverleugnung zu beantworten, sodass wir als weise Haushalter erfunden werden, die das Kreuz Christi auf sich nehmen? In den Nachrichten habe ich in dieser Woche wieder gehört und auch einmal gesehen, wird festgestellt, dass in unserem Land, in unserer Bevölkerung, ich weiß nicht mehr den Prozentsatz, jedenfalls viele Lebensmittel im Mülleimer landen. Und nicht etwa, weil die nach 3 Tagen sauer geworden sind, sondern noch schön verpackt, vielleicht das Haltbarkeitsdatum gerade mal 1,5 Tage überschritten, aber haushalterisch damit umgehen. Der vorhin schon genannte Salomo, der Weise, der hat mal in Sprüche 30 ein Gebet aufgeschrieben. In Sprüche 30 heißt es da in Vers 8, Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein, Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Machen wir die Wege und Systeme dieser Welt einfach mit oder lernen wir, radikal anders zu leben, eben auch Nonkonformisten zu sein. Das heißt, in der Finsternis dieser Welt können wir so leuchten, auch wenn uns die Misshandlungen zum Heulen bringen oder im Extremfall sogar die Zähne ausgeschlagen werden. So gesehen erkenne ich bei der Vergabe der Talente der Zentner eine Wertabnahme in den Augen dieser Welt. Hingegen kann ich in der Verzichtleistung des zuletzt genannten Haushalters eine charakterstarke Wertsteigerung erkennen. Meine lieben Geschwister, damit habe ich es heute gewagt, eine Deutung vorzulegen, für die ich wegen ihrer provozierenden Andersartigkeit entweder gelobt oder getadelt werden kann. Aber sei es drum, wenn auf diese Weise nur unser Herr Jesus Christus mit seiner Weisheit und mit seiner Liebe eine höherwertige Ehrenstellung bekommen hat, dann möchte ich alle willigen Zuhörer dazu einladen, dass wir uns umso bewusster mit allem, was wir sind und allem, was wir haben, ihm, dem Herrn Jesus, übergeben. Und dazu möchte Gott seinen Segen geben. Amen.